Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Juli 2023. Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
mit Durchblick Techniktrends der Sight-CD 2023, mit Einsatz Sehbehindert und Pflege ProSenes in Ostfriesland, mit Klick zum barrierefreien Wohnraum, Neustart von adira.de.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Viel zu selten rücken wir die Lage sehbehinderter Menschen im Bereich Pflege in den Fokus. Darauf weist der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV zum diesjährigen Tag der Sehbehinderten hin. Der Tag lenkt rund um den 6. Juni den Blick auf die Belange Sehsinnes eingeschränkter Menschen. In diesem Jahr mit Jubiläumssternchen zum 25. Mal. Rückblick. Auf der Seite des DBSV lesen wir: Es war im Jahre 1998. Der Deutsche Blindenverband nahm sehbehinderte Menschen in seine Satzung und seinen Namen auf. Im gleichen Jahr rief er gemeinsam mit 3 korporativen Mitgliedern erstmals bundesweit dazu auf, an Sehbehindertenaktionstagen teilzunehmen. Sie fanden am 5. und 6. Juni in Bonn statt. So entstand der bundesweite Sehbehindertentag, der seit 25 Jahren auf die Bedürfnisse und Probleme sehbehinderter Menschen, aber auch auf ihre Leistungen und Potenziale aufmerksam macht. Als Datum wurde der 6.6. gewählt, weil die Zahl 66 ein wenig an eine Brille erinnert. Seither hat es alljährlich viele unterschiedliche Aktionen rund um das Thema Sehbehinderung gegeben. Im letzten Jahr zum Beispiel Sehbehinderung und Kirche und in diesem Jahr eben Sehbehinderung und Pflege. Denn, so lesen wir beim DBSV, mit höherem Lebensalter wächst das Risiko einer Augenerkrankung. Ursachen dafür sind neben altersbedingten Veränderungen vor allem chronische Augenkrankheiten wie altersabhängige Makuladegeneration AMD, Glaukom oder diabetische Retinopathie. Und weiter: Es ist wichtig, Anzeichen für einen Sehverlust zu kennen und darauf zu reagieren, denn schon einfache Veränderungen im Umfeld und ein guter Umgang miteinander können den Alltag sowohl der Betroffenen als auch der Pflegefachkräfte erleichtern. Außerdem können die Risiken gesenkt werden, die mit möglichen Folgen von Sehverlust verbunden sind. Aber wie gut ist das wichtige Thema Sehbehinderung und Pflege bei den Leuten angekommen? Die ARD-Tagesthemen brachten am 6. Juni eine Reportage über eine sehbehinderte Frau mit ihren Alltagsproblemen. Immerhin. Aber dann noch das Thema Pflege? Rein subjektiv, nach Straßenumfrage haben die Leute bisher eher wenig Augenmerk dafür. Selbst eine Optikerin, wie auch eine Frau auf ihrem Weg zum Augenarzt, eigentlich fast alle Passanten haben hier offenbar ein durchaus ausbaufähiges Wissen.
Also Sehbehinderung kann ich mir jetzt darunter vorstellen, wenn eine Person jetzt zum Beispiel blind wäre und dafür die nötige Pflege benötigt. Darunter gehört zum Beispiel ein Betreuhund, habe ich auch schon gesehen bei sehbehinderten Personen.
Wenn man jetzt älter ist zum Beispiel vielleicht und Pflegeeinrichtung, dass man da irgendwie vielleicht bei Sehbehinderten anders vorgeht als meinetwegen bei normalsichtigen Menschen?
Ich vermute, ja. Also ich würde davon ausgehen, dass das auf jeden Fall so ist. Es ist halt schwierig, wenn man zum Beispiel schlechter sehen kann und dann halt gleich pflegt. Ne? Also es muss ja irgendwie anders sein.
Ich glaube, ich schließe mich da dem Vorredner an.
Wenn Sie sich vorstellen, muss man da vielleicht anders vorgehen, das Pflegeheim oder die Leute schulen?
Ich glaube, man muss spezifischer vorgehen, also vielleicht auch mit dem Umgang der Menschen. Viel sanfter mit dem Umgang.
Ausbaufähiges Wissen bei einer Straßenumfrage zum Tag der Sehbehinderten. Immerhin gibt es nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO 1 Million sehbehinderte Menschen allein in Deutschland. Und in einer älter werdenden Gesellschaft mit einer wachsenden Zahl an Menschen mit Sehbehinderung ist das Thema auch in Kombi mit Pflege zukunftszugewandt. So auch in Leer in einem Haus der Prosenis, einer Tochter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. In der Wohneinrichtung für Senioren hat man sich der Herausforderung gestellt, das Thema Sehbehinderung und Pflege bekannter zu machen. Rund um den Tag der Sehbehinderten hat das Team dort Aktionen mit drei kooperierenden Schulen aus dem Pflegesektor auf die Beine gestellt. Ehrenamtlich mit dabei Petra Freimuth.
Ich bin selber sehbehindert und helfe hier heute mit beim Tag der Sehbehinderten. Wir machen eine Führung mit Schulklassen von Pflegeschülern. Wir haben verschiedene Parcours aufgebaut, einen Raum mit Vorträgen, wo jetzt Betroffene über ihr Leben erzählen. Wir haben eine Erlebniskiste, so eine Art Dunkelraum, wo man reingehen kann und man muss ertasten, was so an den Wänden hängt oder was da rumsteht. Also es ist eine ganz tolle Sache und ich habe festgestellt, die Pflegeschüler sind sehr interessiert an der Materie, weil sie selber gar nicht wissen, wie sowas ist. Also sie finden das interessant, mit den Simulationsbrillen, die es für verschiedene Augenkrankheiten gibt, umzugehen. Dass es sowas überhaupt gibt, da kamen die eigentlich noch gar nicht mit klar. Also das fanden die wirklich faszinierend und sie finden es toll, sowas mal im reellen Leben mitzumachen.
Das Haus am Julianenpark ist geschichtlich mit der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe verbandelt. Die Kontakte zur Region Ostfriesland im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN sind vielfältig. Und so hat man mit der Gruppe Lea eng zusammengearbeitet. Wissens- und Erfahrungsaustausch im Gespräch mit den SchülerInnen inklusive. Andrea Schwers zieht denn auch ein sehr positives Resümee.
Ich fand den Tag sehr, sehr hilfreich. Vor allen Dingen für die Schüler war das toll, Erfahrungen zu sammeln, Erlebnisse mit und kleine Abenteuer miteinander zu erleben. Die waren alle sehr, sehr aufgeschlossen, sehr neugierig. Ja, und ich glaube, das ist schon ein großer Gewinn, gerade für die Pflege, für Krankenschwestern und Krankenschüler, Pflegeschüler, dass die wirklich auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn blinde und sehbehinderte Patienten da sind.
Und sie betont, wie wichtig ein offensives, wie erlebnisreiches Auftreten der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe auch und gerade im Sektor Pflege sein kann.
Ja, ich denke auf jeden Fall, weil das eben auch gerade in Krankenhäusern ganz oft so ist, da ist ja der Sozialdienst, das ist auch gut so. Aber eben Spezialisten fürs Auge findet man beim Blindenverband und auch ganz besonders in den einzelnen Regionalvereinen. Deswegen ist das total wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Veranstaltungen zu organisieren und Leute von außen einzuladen.
Andrea Schwers, Region Ostfriesland im BVN.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Guter Geist und verantwortlich für das Prosenis Wohnzentrum für Senioren in Leer ist Heike Kampen. Als einzige Einrichtung in Niedersachsen hat sie in diesem Jahr den roten Faden des Sehbehindertentages aufgegriffen. Die Leiterin des Hauses am Julianenpark mit seinen etwa 120 Bewohnenden zwischen 85 und 103 Jahren unterstreicht die Wichtigkeit des Themas Sehbehinderung und Pflege, gerade in der Ausbildung neuer Pflegekräfte.
Deshalb haben wir die Aktionswoche auch genutzt und haben die Aktion auf Schüler, die in der Ausbildung sind, gemünzt. Wir kooperieren ja im Rahmen der generalistischen Ausbildung mit drei Schulen in Leer. Und wir haben ja unsere Geschichte. Die Prosenis in Leer ist ja aus dem ursprünglichen Blindenheim entstanden. Aber wir konnten in der Vergangenheit feststellen, dass durch die generalistische Ausbildung einige Themen, insbesondere auch Sehbehinderung, gar nicht mehr so behandelt werden, wie wir uns das wünschen. Und da haben wir den Schulen im Rahmen dieser Aktionswoche diesen Exkurs angeboten und haben diese jungen Leute, die mal Pflegefachkräfte werden wollen, hier zu uns eingeladen und hatten unterschiedliche Stationen, zum Beispiel das Erlebnismobil, was ja durch den BVN finanziert wurde. Da kann man unterschiedliche Alltagsgegenstände erfüllen, ertasten. Das ist schon mal ein Erlebnis gewesen für die Schüler. Dann hatten wir eine Mobilitätstrainerin, die mit entsprechenden Brillen Seherkrankungen greifbar gemacht haben. Und die sind Treppen gestiegen, sind in den Fahrstuhl gegangen, haben sich einfach auf dieses Experiment eingelassen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich ehrlich sagen, die Resonanz der Schüler war natürlich umwerfend. Sowas mal richtig live zu erleben, das war für die Schüler schon ein Erlebnis. Und im Anschluss haben wir dann noch eine Fragerunde gestalten können. Wir haben den Regionalverein Ostfriesland hier ja bei uns mit im Haus und haben da Mitglieder eingeladen, die Rede und Antwort gestanden haben. Und auch das war ein voller Erfolg.
Das heißt, Ihr Fazit unter diese Veranstaltung Sehbehinderung und Pflege in Leer, fantastisch.
Ja, mich hat es gepackt zu sehen, wie diese jungen Leute auf dieses Angebot reagiert haben. Und ich habe erst heute wieder ein Gespräch mit einer kooperierenden Schule gehabt, sodass wir diese Aktionswoche, was ja ein Experiment dann auch war, in den Austausch mit den Kooperationspartnern als Exkurs für diese neuen Auszubildenden anbieten, weil es einfach so wichtig ist.
Welche Herausforderungen treten denn für ein Pflegeheim auf, wenn Sie sich bemühen um die Pflege und Betreuung sehbehinderter oder blinder Personen? Wie gehen Sie damit um im Haus am Julianenpark in Leer?
Es ist natürlich so, dass von Raumkonzepten, ob es jetzt dunkel abgesetzte Türzagen sind, um bei Seheinschränkungen die erforderlichen Türen besser zu finden, Handläufe oder Leitlinien, das ja generell für unser Haus auch spricht. Das ist aber, glaube ich, gar nicht mal mehr so besonders, weil mittlerweile viele Pflegeeinrichtungen sich diese Konzepte, was Sehbehinderung anbelangt, dann auch zunutze gemacht haben. Es ist einfach ja auch erforderlich. Was ich denke, was viel mehr auch für unser Haus steht, dass von Grund auf die Kommunikation zwischen unseren Bewohnern das Maßgebliche ist, die Empathie, das Verständnis aufzubringen, dass dieses oder jenes nicht von Anfang an so klappen kann, dass der sehbehinderte Bewohner oder der blinde Bewohner sich ja auch erstmal zurechtfinden muss. Und das natürlich einer weitaus umfassenderen Kommunikation bedarf, wie bei einem sehenden Bewohner.
Welche Herausforderungen ergeben sich in der Pflege und Betreuung sehbehinderter oder blinder Heimbewohner oder Bewohnerinnen eines Pflegeheims?
Es ist natürlich so, dass man als Pflegepersonal aufmerksamer sein muss, was Gegenstände verrücken anbelangt. Und da ist dann auch wieder die Kommunikation sehr gefragt, dass dort nichts im Weg steht, was nicht erkannt werden kann. Die Aufmerksamkeit der Pflegekräfte ist dadurch noch mal mehr gefragt. Und da komme ich wieder auf die Kommunikation. Wie möchte jeder Bewohner das? Soll der Tisch links stehen, soll der rechts stehen, damit er sich orientieren kann? Also der Austausch ist gerade in der ersten Zeit sehr, sehr wichtig. Man möchte ja auch dem Bewohner, und das haben wir auch in dieser Aktionswoche gemerkt, gerade unsere Vereinsmitglieder konnten uns das spiegeln. Sie kommen ja zurecht. Sie brauchen vielleicht, um sich zu orientieren, hier und da etwas länger. Aber es stellt kein Problem für diese Bewohner da, nicht unbedingt. Und da ist das Schlüsselwort Kommunikation.
Wie wichtig ist denn die Gestaltung einer Einrichtung für sehbehinderte Bewohnerinnen und Bewohner? Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um die Bedürfnisse dieser speziellen Klientel zu erfüllen?
Was das Raumkonzept oder das Gestaltungskonzept der Einrichtungen anbelangt, sind wir natürlich mit hellen und dunklen Farben, um Bereiche zu markieren, unterwegs. Auf den Handläufen ist Brailleschrift, damit da eine Orientierung stattfinden kann. Ansonsten sind wir so unterwegs, dass jedes Handicap bei uns dann individuell auch angepasst wird. Und ich glaube, wir leben das ganz normal.
Wie gewährleisten Sie denn im Haus am Julianenpark die Mobilität und Sicherheit speziell der sehbehinderten oder blinden Personen?
Wir haben natürlich Leitlinien hier auf dem Gelände und was die Mobilität als solches anbelangt, wir sind barrierefrei in jeglicher Hinsicht. Und was das Angebot für sehbehinderte oder blinde Menschen anbelangt, in jeglichen Handicap, was die Bewohner mitbringen, schließen wir sie in alle Aktionen mit ein. Machen da alles möglich.
Wie schulen Sie denn das Personal für die spezielle Klientel sehbehinderter Bewohnerinnen und Bewohnern? Welche Arten von Schulungen oder auch vielleicht Fortbildungen gibt das? Und wie stellen Sie den Qualitätsstandard, den Sie für Ihr Haus gefunden haben, sicher?
Die Schulung als solches findet eigentlich im Rahmen der Einarbeitung statt. Es ist natürlich dann auch die Frage, haben wir jetzt einen speziellen Fall, wo dann nochmal intensiver geguckt wird? Und da lernen eigentlich die neuen Mitarbeiter von dem Stammpersonal. Das Leranerhaus am Julianpark ist eigentlich durch das Blindenheim gewachsen. So spiegelt sich das auch in der Weitergabe der Techniken. Wie gehe ich mit Seheinschränkungen, mit Blindheit, wie gehe ich damit um? Das wird praktisch den neuen Mitarbeitern durch das Stammpersonal auch vermittelt.
Wie wird die Freizeitgestaltung und soziale Teilhabe Ihrer sehbehinderten Bewohnerinnen und Bewohner gefördert? Gibt es spezielle Aktivitäten oder fördern Sie inklusives Miteinander? Gibt es Sportliches, was man vielleicht betreiben kann, die Restfähigkeiten maximal zu erhalten und zu fördern?
Wobei wir da keinen Unterschied machen und ich glaube, damit leben wir die Inklusion noch mal mehr. Wir machen keinen Unterschied. Welches Handicap auch immer vorhanden ist bei den Bewohnern. Wir schließen niemanden von irgendwelchen Aktivitäten aus. So kann zum Beispiel auch ein seheingeschränkter Mensch oder auch ein blinder Mensch mit zum Karneval fahren. Wir beziehen unsere Bewohner in allem ein, weil wir einfach die Philosophie vertreten, wenn ein Sinnesorgan nicht funktioniert, funktioniert er ein anderes. Und man kann so viel über Haptik, über Geruch, über das, was ich höre, so viel aufnehmen. Das ist ja letztendlich auch ganz häufig so, gerade bei den Bewohnern, die vielleicht auch von Geburt an schon erblindet sind oder in frühen Jahren erblindet sind, die ihre anderen Sinnesorgane so geschärft haben und so aufnahmefähig sind über diese Sinne, dass das kaum einen Unterschied macht. Und das spiegeln uns auch immer die Vereinsmitglieder in ihren Erzählungen wider, dass sie Farben, Formen, Gerüche und so ganz anders aufnehmen und ihre Sehbeeinträchtigung gar nicht als Einschränkung wahrnehmen.
Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie mit der Region Ostfriesland im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN zusammenarbeiten, jetzt auch gerade wieder zu dieser Veranstaltungswoche. Inwieweit sind Sie durch diese enge Kooperation mit dem BVN gerade im Hinblick auf die Pflege blinder oder sehbehinderter Menschen absolut auf dem neuesten Stand?
Das kann man tatsächlich so sagen. Wir sind immer auf dem neuesten Stand, weil wir uns immer sehr austauschen. Wenn wir Bewohner aufnehmen, die eine Seheinschränkung haben und im Vorfeld noch nicht mit dem Blindenverband Niedersachsen in Berührung gekommen sind, weil man macht sich da manchmal gar kein Bild von, dass Menschen nicht wissen, dass es den BVN gibt. Da stellen wir den Kontakt her und gucken dann auch, welche Hilfsmittel können dann vielleicht noch organisiert werden, weil da müssen wir uns ja nun alle auch nichts vormachen. Die Mitarbeiter des Vereins sind da natürlich vollends immer im Thema in allen Facetten und können dann auch entsprechende Empfehlungen geben.
Machen Sie doch mal zum Abschluss ein Beispiel für eine Erfolgsgeschichte, wo Sie wie einer sehbehinderten Person, wie Sie die so unterstützen konnten, dass sich da wirklich eine Verbesserung der Lebenssituation insgesamt ergeben hat.
Wir haben eine Bewohnerin zu uns bekommen auf Anraten des Regionalvereins, die gesagt haben, das geht zu Hause so nicht mehr aufgrund der größer werdenden Pflegebedürftigkeit. Und dann haben wir natürlich auch in den ersten Wochen der Eingewöhnung das ein oder andere Mal ja feststellen müssen, okay, da müssen wir dann nochmal dran arbeiten. Der Rollstuhl auf dem Flur darf da nicht stehen, sonst findet sie sich nicht zurecht. Und dann hatten wir aber ein Erlebnis, dass wir zu einem Gottesdienst eingeladen waren, zu einem katholischen Gottesdienst, und diese Bewohnerin war Katholikin. Und da ich als Einrichtungsleitung persönlich eingeladen war, habe ich mich der Sache dann natürlich auch vollumfänglich angenommen und habe diese Bewohnerin dann in die Kirche begleitet. Und weil ich das einfach auch so kenne, ich habe ihr natürlich alles erklärt und alles beschrieben, wie es in der Kirche dann aussieht. Und es stellte sich heraus, als ganz junges Mädchen hatte sie Konfirmandenunterricht in dieser Kirche. Und das hatte sich natürlich jetzt über diese Jahre, also die Bewohnerin ist über 100 Jahre alt geworden, hatte sich natürlich vieles verändert. Und sie konnte sich das so gut vorstellen, weil ich ihr das alles so beschrieben habe, welche Farben es hat und wo jetzt ein Holzbalken ist, ach, wie die Stühle angeordnet sind. Da hat sie noch Tage von geschwärmt, dass wir so einen tollen Nachmittag hatten. Und das hat mir natürlich persönlich auch sehr viel gebracht. dann weiß man, warum man das tut. Dann geht man in den Feierabend und weiß einfach, dass so, wie man es macht, richtig ist.
Frau Kampen, das BVN-Radio grüßt ganz herzlich nach Leer und dankt für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Alles Gute.
Die Leiterin des Seniorenwohnzentrums Haus am Julianenpark in Leer, Heike Kampen, zum Thema Sehbehinderung und Pflege, anlässlich des diesjährigen Tages der Sehbehinderten. Mehr Infos erhalten Sie auch bei der Prosenis und natürlich auch im Internet unter www.prosenis.de oder beim BVN in Hannover.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Der Visor des Star Trek-Fans bekannten blinden Lieutenant Commander LaForge fand sich auch in diesem Jahr noch nicht als Ausstellungsstück auf der Side City, der Messe rund um Hilfsmittel und Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen in Frankfurt. Aber es entwickelt sich mit augenscheinlich immer deutlich sichtbaren Tendenzen in diese Richtung. Die Side City Frankfurt ist die größte internationale Fachmesse für Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel. Erstmals fand sie nicht am Frankfurter Flughafen, sondern im Kongresshaus Kap Europa der Messe Frankfurt statt. Was es an moderner Technik dort für blinde und sehbehinderte Menschen zu sehen gab, darüber sprach der Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund BBSB, Christian Stahlberg, mit ihrem BVN-Radio. Schon der Ort der Side City überzeugte den Technikspezialisten und mache einen guten Eindruck.
Klar, die Messe Frankfurt hat da schon nochmal mehr Erfahrungen, wie man eine Veranstaltung durchführt. Und auch von den Räumlichkeiten her ist das natürlich viel, viel besser dargestellt als jetzt in so einem Bereich von einem Hotel, wo schon auch Tagungen stattfinden, aber wo eben nicht ganz so auf Messe und Verkaufen ausgelegt ist. Ja, es war sehr gut strukturiert, 4 Etagen, wo man sich gut zurechtfinden konnte, weil die Etagen alle ähnlich aufgebaut waren. Und auch die Rolltreppen und Treppenhäuser sich dort natürlich immer an der gleichen Stelle befunden haben. Somit konnte man auch als blinder, sehbehinderter Mensch sich ganz gut orientieren. Von daher wurde es auf alle Fälle ein bisschen professioneller. Die Akustik war auch besser, die Luft war auch besser. Also nach 8 Stunden Side City ist man nicht mehr mit so einem Brummschädel rausgekommen, wie das direkt am Flughafen war in den Katakomben des Sheraton Airport Hotels. Das war ja doch ein bisschen kellermäßig und einfach von der Luft her auch wirklich nicht so toll.
Aber es war ja sonst auch immer sehr gut für Blinde oder sehbehinderte Menschen ausgerichtet mit Leitstreifen. Das hat man sicherlich übernommen.
Die Leitstreifen waren natürlich wieder da. Auch die Messeguides, die netten, freundlichen Helfer im gelben T-Shirt standen auch überall bereit auf jeder Etage an einem Infopoint. Klar, jede Location hat so ihre Besonderheiten. Manche haben sich auch ein bisschen beschwert, weil die Stände teilweise nicht so gut voneinander abgegrenzt waren oder auch die Beschriftung der Stände nicht so eindeutig war. Da haben sich teilweise Sehende auch schwer getan. Aber das sind sicherlich alles Punkte, die man nächstes Jahr auch wieder ganz gut beheben kann. Man muss das jetzt eben einfach mal ausprobieren und ganz grundsätzlich bietet diese neue Location schon viel Potenzial und man kommt dort zusammen mit den Hilfeangeboten sehr gut auch alleine klar.
Steigen wir direkt mal ein in das Angebot Hilfsmittel für blinde oder sehbehinderte Menschen. Da denken viele an die klassischen Hilfsmittel Langstöcke, sprechende Uhren, taktile Spiele, Hilfsmittel für die Küche wie Eingießhilfen, aber natürlich auch an Lesesysteme, Audiosysteme, Daisy Player, natürlich heute mit Internetanbindung zum Herunterladen von Podcasts oder Bibliotheksangeboten. Hier denkt man, hier ist alles erfunden. Haben Sie denn dort Innovationen auf diesem klassischen Sektor feststellen können?
Ja gut, die Daisy Player werden natürlich auch immer leistungsfähiger, dass sie also eine bessere, schnellere WLAN-Anbindung bekommen oder auch Bluetooth. Also Bluetooth war vor 2-3 Jahren noch überhaupt kein Standard bei Daisy Playern, hat jetzt aber glücklicherweise den Weg in fast jedes Gerät gefunden. Selbst so Standardhilfsmittel wie im Blindenstock, wo man sich denkt, na was kann man da eigentlich noch verbessern? Seit 20, 30 Jahren kann man fast sagen, gab es da sehr, sehr wenig Innovation. Aber selbst da gab es jetzt was Neues. Es gibt jetzt den IO-Blindenstock, kommt sogar aus der Nähe von Hannover, aus Duderstadt. Das ist also ein besonders leichter Blindenstock, weil er überwiegend aus einem Verbundwerkstoff hergestellt ist, aus Kohlefasermaterial. Außerdem hat er auch einen sehr ergonomischen Griff, dass man sich also die Hand nicht so belastet, wo es ja doch denken, bei jedem Schritt bewegt man den Stock von links nach rechts und da können schon ein paar tausend Bewegungen am Tag zusammenkommen, wenn jemand viel läuft. Und es ist natürlich schon von Vorteil, wenn der Griff vielleicht ein bisschen ergonomisch angepasst ist, beziehungsweise das Stockgewicht auch so ist, dass ich nicht bei jedem Schritt mehrere hundert Gramm mit mir rumwuchten muss. Dann reagiert er auch bei Hindernissen, dass er eben ein bisschen einknickt und man sich den Stock nicht so leicht in den Bauch rammen kann. Das war jetzt ein Industriedesigner, der sich da schon seit Jahren Gedanken gemacht hat und das jetzt zur Marktreife geführt hat. Das ist schon toll, dass es immer wieder Leute gibt, die sich sowas überlegen. Ein ähnliches Beispiel ist ja auch der Herr von Feelware, der so eine Audiobox entwickelt hat. Damit kann man zumindest Küchengeräte, Haushaltsgeräte, Waschmaschinen etc. mit einer Sprachausgabe versehen, die einen Drehknopf haben, eine Audiobox, wo die Maschine eingestellt ist. Also es gibt schon immer wieder so findige Ingenieure, die sich dann durchaus auch Gedanken machen.
Zu den Lesesystemen, teils zum Vergrößern, teils aber auch zum Vorlesen. Da war ja auch schon so ein Grad an ausgereifter Technik seit Jahren Standard. Hat sich dort was getan?
Von den Firmen Optelec und EV Optron, die beide im gleichen Mutterkonzern sind, gibt es ein ähnliches Produkt von beiden Firmen, eine Lupe mit 8 Zoll. Und die soll sich besonders dadurch noch auszeichnen, dass sie gewisse Filterfunktionen hat. Viele kennen das ja, wenn man ein Prospekt liest, da ist dann oftmals ein bunter Hintergrund und die Produkte sind natürlich dargestellt. Und teilweise geht dann der Text der Produktbeschreibung oder auch die Preisangabe in dieses Bild über. Oder es ergibt vielleicht einfach einen schlechten Kontrast, weil roter Hintergrund und gelbe Schrift. Das sieht bei vielen Lesegeräten auch heute immer noch so ein bisschen verwaschen aus und etwas undeutlich und viele Sehbehinderte tun sich dann schwer. Und die haben jetzt anscheinend einen Algorithmus gefunden, um tatsächlich diese Kanten deutlich sichtbarer zu machen, beziehungsweise eben die Schrift bei ungünstigen Kontrastverhältnissen auf dem Bildschirm entsprechend hervorzuheben. Und ja gut, ich sehe jetzt zu wenig, um das selber testen zu können, aber wenn das wirklich funktioniert und auch in weitere Produkte Eingang findet, dann ist das sicherlich für viele eine große Erleichterung, dass auch hier die digitale Technik noch ein bisschen nachhilft, um eben solche Kontraste dann auch zu verstärken und auch bei ungünstigen Vorlagen da noch was erkennbar und lesbar zu machen. Ansonsten gibt es natürlich viele Geräte, die auch vorlesen können, die nicht nur was vergrößern können, sondern auch vorlesen können. Das ist für viele sicherlich schon sehr nützlich, weil sich manche dann ja doch, gerade wenn sie was Längeres lesen, einfach schwer tun damit. Es gibt jetzt auch die ersten Scanner-Lesegeräte, die es schaffen, auch Handschrift zu erkennen. Das war ja bisher immer etwas schwierig und konnten bestenfalls Apps auf einem Handy. Das gibt es jetzt langsam aber auch in Geräten, die sich jemand nach Hause stellt, der es sonst vielleicht nicht so mit smarter Technik hat, dass er dort eben auch mal eine Urlaubskarte sich vorlesen lassen kann. Gut, hängt wahrscheinlich auch wieder von der Qualität der Handschrift ab, aber grundsätzlich denke ich mal, ist da auch noch viel Potenzial, was jetzt auch so langsam gehoben wird, dass man auch mit handschriftlichen Sachen besser arbeiten kann.
Seit Jahren haben wir ja beobachtet, dass auf der SightCity taktile Displayarten dargestellt werden, die ähnlich einer Braillezeile Punkt für Punkt entweder heruntergeschaltet oder heraufgeschaltet sind, somit taktil Grafiken oder relativ einfache Formen darzustellen sind. Das war immer wieder sehr beklatscht worden, ist aber ultimativ teuer. Das kann sich natürlich nicht jeder Mensch leisten. Hier hat sich was getan, um die Sache zu demokratisieren, günstiger zu machen. Vielleicht ganz interessanter Aspekt.
Herkömmliche Braillezeilen erzeugen ja die Punkte durch ein keramisches Plättchen, was eben gehoben wird oder halt unter Spannung gesetzt wird bzw. entspannt wird. Und da ist man pro Braillepunkt halt schon bei Kosten von umgerechnet 12, 13 Euro. Kann man sich schon ausmalen, eine Braillezeile mit 80 Stellen und dann jeweils 8 Punkten pro Modul. Da kommt dann schon einiges zusammen an Geld. Und wenn man Grafik darstellen möchte, dann braucht man ja schon so circa 2400 Bildpunkte, also irgendwas so 60 mal 40 Braillepunkte wären dann schon notwendig, um wenigstens eine grob pixelige Auflösung hinzubekommen. Ja, man hat es auch schon in dieser alten Technik immer wieder versucht, aber landet dann halt schnell bei Kosten von 30.000 Euro. Und deshalb haben jetzt sehr viele Firmen damit begonnen, da eben auch andere Möglichkeiten zu finden, ein zuverlässiges Braillesystem zu entwickeln, das nicht auf diese Keramik angewiesen ist. Insbesondere eine südkoreanische Firma löst das eben durch Magnete, dass die Punkte magnetisch angehoben werden und dann auch irgendwie verriegelt werden. Und dann gibt es noch einen Konkurrenten aus Amerika. Die haben jetzt tatsächlich auch in Geräte Eingang gefunden, mit dem man Grafik darstellen kann. Eben so circa mit 2400 Bildpunkten gibt es eben ein Gerät aus den USA, eines aus Südkorea und dann noch so eine amerikanische Kooperation zwischen Humanware und dem American Printing House. Diese Geräte sind immer noch teuer, also unter 12.000 Euro wohl tendenziell eher nicht zu haben. Von daher nicht unbedingt etwas für den privaten Schreibtisch, aber in Schulen oder in vielen Berufen unter Umständen kann das natürlich schon sinnvoll sein. Gerade in der Schule, da hat man halt bisher mit Schwellkopien gearbeitet, wo also irgendwelche Linien tastbar dargestellt sind. Oder man hat mit Punktschriftdruckern da was ausdrucken müssen, aber das ist natürlich überhaupt nicht intuitiv und auch der Lehrer, für den vielleicht auch manchmal schwer festzustellen, haben jetzt wirklich alle Schüler die richtige Grafik aufgeschlagen und mit solchen Geräten wird das Ganze eben doch nochmal etwas intuitiver. Also auf einigen kann man sogar selber auch zeichnen als Blinder, dann wäre es also auch möglich, dass man mit dem Finger drüber fährt und hinterher folgt einem dann die Blindenschriftlinie. Somit kann man gewisse Grafiken auch modifizieren und ich habe selbst schon von einer Schule gehört, die das zumindest mal ausprobieren möchte, weil es gerade eben den Mathematikunterricht dann doch unter Umständen sehr vereinfachen kann. Man kann eben viel, viel einfacher Grafiken, XY-Achsen, Linienverläufe darstellen oder auch bei den jüngeren Kindern irgendwelche Formen, vielleicht auch eine Landkarte mal in etwas einfacher dargestellter Variante. Bei manchen Braille-Displays kann man auch die Punkte in verschiedenen Höhen ansetzen lassen, sodass man also sagen kann, die niedrigen Punkte ist jetzt die gelbe Farbe und die höheren sind dann die rote Farbe. Oder auch im Geografieunterricht mit 5 Höhenunterschieden wird man jetzt nicht unbedingt eine Bergwelt auf das Tablet zaubern können, aber man kann doch zumindest Topografien so ein bisschen darstellen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Job. Ich kenne jemanden, der arbeitet an einer Universität. Da kann das natürlich sinnvoll sein, wenn er auch im wissenschaftlichen Bereich tätig ist. Oder ich habe auch schon von einem gehört, der früher anscheinend mal Elektroingenieur war und immer noch etwas in diese Richtung macht, auch nach seiner Erblindung, der sich dann über so ein System halt auch irgendwelche Schaltkreise zum Beispiel anzeigen lassen könnte. Da gibt es jetzt, wie gesagt, die ersten marktreifen Geräte. Also hardwaretechnisch sind sie zumindest entwickelt. An der Software ist das natürlich immer noch ein laufender Prozess. Da ist noch viel Luft nach oben, aber Software ist ja schneller weiterentwickelt als die Hardware. Das wird so langsam.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Was ja seit Jahren schon existiert, ist mit der Orcam ein mobiles System, was man einer Brille gleich auf der Nase hält, welches Personen erkennen kann, welches auch Schrift erkennen und einem vorlesen kann. Da gibt es mittlerweile auch mit den Envision Glasses eine ähnliche Lösung. Was kann die denn? Und hat sich bei Orcam zum Beispiel was fortentwickelt?
Also bei der Orcam, die kann man jetzt zum Beispiel auch mit Sprache steuern, so ähnlich wie eine Alexa. Das ist für manche ganz interessant. Außerdem gibt es jetzt auch eine etwas günstigere Orcam, die man in die Hand nehmen kann, wie so ein dickerer Textmarker, wo man auf den Text zeigen kann und der wird einem dann vorgelesen. Eignet sich aber tendenziell natürlich dann doch eher für Leute, die noch ein bisschen was sehen können. Und man hat dann natürlich auch nicht mehr diesen Vorteil, dass man die Hände frei hat. Denn die Orcam an sich wird ja, wenn man die teure Variante hat, auf der Nase getragen. Und man kann mit beiden Händen arbeiten, seinen Vorratsschrank sortieren und muss es einfach nur ins Gesichtsfeld halten. Also so gesehen, Orcam tut sich ein bisschen was, viel Wirbel machen aber gerade tatsächlich die Envision Glasses, weil man die jetzt auch in Deutschland über die Krankenkasse finanziert bekommen kann. Da ist jetzt also der Zertifizierungsprozess als Medizinprodukt abgeschlossen. Die kann teilweise noch mal mehr. Bei der Orcam muss ich ein Foto machen, wenn ich mir was vorlesen lassen möchte. Bei den Envision Glasses gibt es auch die direkte Vorlesefunktion. Da könnte ich auch wirklich durch eine Fußgängerzone laufen. Und ja, es wird einfach alles vorgelesen, was an mir vorbeikommt. Also im Idealfall wirklich so ziemlich jeder Laden, der sich links, rechts von mir befindet. Es gibt auch einen Menüpunkt, wo man gewisse Objekte auswählen kann. Da gibt es also Sachen wie zum Beispiel Bank. Dann könnte ich auch Bank einstellen und wenn dann eine Bank in mein Blickfeld kommt, dann würde mich das Gerät auch darauf hinweisen und wo sich diese Bank befindet. Geldscheinerkennung funktioniert auch ziemlich schnell. Vielleicht jetzt nicht so, dass man es gleich an der Supermarktkasse machen sollte. Da hält man dann den Betrieb vielleicht schon ein bisschen auf. Aber zu Hause kann man damit durchaus auch sehr schnell Geld sortieren. Und vielleicht auch noch ein Vorteil, man kann jemanden aus dem Freundeskreis dazu einladen, sich eine Glasses-App runterzuladen und dann kann man über diese Envision Glasses auch eine Videoverbindung herstellen. Das heißt, wenn ich irgendwo mal wirklich nicht mehr weiter weiß, muss ich denjenigen nicht anrufen oder über WhatsApp irgendein Videotelefonat aufbauen. Ich kann das direkt auf der Brille auslösen und dann sieht der Sehende auch das, was die Brille gerade sieht. Also man hat dann auch eine sehr gute freihändige Möglichkeit, sich helfen zu lassen und der Sehende hat einfach auch einen guten Blick auf das Geschehen über diese Brillenkamera.
bringt mich natürlich sofort zu der Frage, ob da auch eine Anbindung an Be My Eyes, diese App, die einem über Bekannte helfen lassen kann, sich ein Bild erklären zu lassen, die aber auch mittlerweile eine Schnittstelle hat zu ChatGPT-4 und die einem da helfen könnte. Frage nun, ob diese Envision Glasses dann vielleicht auch so eine Schnittstelle hätten, denn dann wäre ja der Schritt zu Lieutenant Commander LaForges Brille, dem Visor, nicht mehr sehr weit entfernt.
Ja, also sie arbeiten jetzt gerade an der Schnittstelle mit Be My Eyes. Das wird sicherlich auch im Laufe des Jahres fertig werden, denke ich mal. Momentan ist schon so ein US-Dienst drin, der allerdings ein bisschen Geld kostet und wo man Englisch können muss. Aber jedenfalls, da sind sie dran. Und ChatGPT gibt's tatsächlich schon mehr oder weniger direkt auf dieser Brille. Und zwar kann man der Brille auch Fragen stellen. Wenn ich einen Text eingescannt habe, sagen wir mal eine Speisekarte im Restaurant, dann kann ich dank dieser KI-Unterstützung auch die Brille fragen, lies mir doch bitte nur die Nachtische vor. Und dann versuchte also auf dieser Bildaufnahme nur die Nachtische zu finden und mir vorzulesen.
Ganz wichtiger Aspekt für blinde und sehbehinderte Menschen sind natürlich Navi-Apps. Da gibt es welche, die man an einen Stock heranbringen kann und die einem dann Hindernisse im Nahbereich nahe bringt, dass man ausweichen kann. Dann die Gürtel, die man um den Leib gebunden trägt und die einem vermittels Vibration erklären, ob man sich nur nach links oder rechts wenden kann. Hinderniswarner, Navi, sicherlich auch ein Feld der Innovation.
Ja, also einmal bringt HumanWare jetzt ein neues Fußgängernavigationssystem auf den Markt, das dann auch über eine Kamera verfügt. Die Kamera wird dann dazu eingesetzt, dass man am Ziel ein Foto machen kann und dann die Software versucht, auch sicherlich mit irgendwelchen KI-Technologien im Hintergrund herauszufinden, ist das jetzt wirklich die Hausnummer, die ich gesucht habe und wo ist der Eingang? Also im Idealfall erhält man dann eine Auskunft, 3 Meter nach links und 2 Meter vor dir ist dann der Eingang, denn das haben ja die ganzen Satellitenkarten häufig leider nicht. Man kann sich zwar zu einer Adresse führen lassen, aber wo der Eingang ist, das ist oftmals gar nicht hinterlegt in der Karte und da tun sich blinde Sehbehinderte ja immer noch schwer, sag ich mal, auf der letzten Meile am Ziel angekommen. Ansonsten Hinderniswarner gibt es jetzt eine ganze Menge, also es ist wirklich Wahnsinn, was da raufkommt. Gibt halt immer so ein bisschen ein Problem, dass diese Geräte ja entweder mit Laser, Ultraschall oder Infrarot arbeiten und die dann nicht groß unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein schlimmes Hindernis. Also ein gutes Beispiel ist, wenn jetzt ein Passant vor einem in 2 Meter Entfernung läuft und vielleicht sogar in der gleichen Geschwindigkeit läuft, überhaupt gar keine Gefahr ist, dann würden diese Geräte trotzdem Alarm geben. Und da gibt es jetzt eine tolle Entwicklung aus der Schweiz, das Gerät Biped, das verwendet zur Hindernisortung 3 Kameras, die also zu 200 Grad rum um die Person schauen. Und eine Kamera kann natürlich, insbesondere mit entsprechender Software, viel genauer feststellen, ist das jetzt ein schlimmes Hindernis, ist das relevant für mich oder ist es so weit links, dass ich da eh mit dem Stock nicht drankomme. Die arbeiten da auch mit Honda zusammen, haben da die Software lizenziert, die auch in selbstfahrenden Autos eingesetzt wird. Und somit ist es dem System eben momentan schon möglich, verschiedene Hindernisse zu kategorisieren. Also ich bekomme dann über einen Ton einmal angezeigt, ist es jetzt ein Auto oder ist es ein Mensch, der da vor mir steht, was ist es für ein Hindernis, ist es links oder rechts und gewisse Faktoren, die für mich gar nicht relevant sind, werden eben ausgeblendet. Das ist alles noch ein bisschen am Anfang, aber die bauen die Software auch weiter aus, so dass es sicherlich in ein paar Jahren dann schon auch vorstellbar ist, wenn dann eben wirklich eine Baustelle vor mir kommt, dass dieses Gerät auch wirklich sagt, Vorsicht, hier solltest du jetzt wirklich aufpassen, da ist eine Baustelle und ich erkenne auf meiner Kamera sogar dahinter ist ein Loch, bitte sei jetzt hier mal besonders vorsichtig. Also auch hier hochauflösende Kameras, Technologien aus dem Bereich selbstfahrende Autos, KI und so weiter. Ich glaube, das wird noch zu Systemen bei der Navigation in den nächsten Jahren führen, die auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr können als die meisten Geräte, die es heute so gibt.
Hier ein Gerät, da ein Gadget, dort irgendeine kleine Kiste, die irgendetwas kann. Man hätte sich ja frühere Entwicklungen fortgeschrieben mit Kästchen behängen können als Blinder und Sehbehinderter, um das Augenlicht zu kompensieren. Da haben in den Smartphones die Apps natürlich in diesen Universalgeräten eine große Erleichterung gebracht. Gibt's denn auf dem Sektor Apps speziell auch noch ein paar Innovationen, wo Sie gesagt haben, hey, das geht in die richtige Richtung.
Also ich denke, Dreh- und Angelpunkt für viele blinde Sehbehinderte ist immer noch die längst eingeführte Seeing AI App von Microsoft oder eben auch das Pendant Envision oder auch Google Lookout, wenn jemand mit Android unterwegs ist, weil das im Alltag beim Vorlesen von Texten, beim Beschreiben von Bildern, beim Sortieren von Banknoten und so weiter doch sehr helfen kann. Was sonst bei den Apps auffällig ist. Also Navigations-Apps gibt es richtig, richtig viele, aber total schwer zu sagen, welche da richtig gut ist, weil ja, oftmals sind die Karten, habe ich so das Gefühl, einfach auch noch nicht gut genug, um wirklich eine fußgängerfreundliche Wegstrecke errechnen zu können. Was so auf der Messe ein Stück weit auffällig war, finde ich, dass es halt immer mehr Apps gibt, wenn man so in Deutschland unterwegs ist, die in Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden gewisse Sachen bereitstellen. Zum einen gibt es ja die App Lock-ID, mit der man dann auch Ampeln steuern kann, zum Beispiel die Grünphase verlängern. Oder es wurde jetzt auch angekündigt, dass zumindest schon mal in 10 deutschen Städten die E-Roller von einer Firma dann auch piepen sollen, wenn man sich denen nähert, dass man da eben nicht drüber fliegt. Und ja, genauso gibt es ja auch unzählige Apps inzwischen. Muss man sich leider immer ein bisschen erkundigen, wenn man in einer fremden Stadt ist, was da eingesetzt wird. Aber es gibt eben auch viele Apps, wo ich dann zum Beispiel die Infobildschirme an der Bushaltestelle oder in dem Fahrzeug einer U-Bahn auch wirklich lesen kann und mich eben somit informieren kann, wenn ich die Durchsage nicht verstehe, an welcher Haltestelle bin ich, welche Umstiegsmöglichkeiten habe ich. Das ist natürlich schon auf jeden Fall eine große Erleichterung, sich da nicht mehr nur auf Durchsagen verlassen zu können, sondern dass man da auch selber Teil des Verkehrssystems an sich wird und Zugriff auf alle Informationen hat, auch auf Verspätungsinformationen, die ein Sehender auch hätte.
Wir haben jetzt den Blick nach draußen gerichtet. Wenden wir nochmal den Blick nach drinnen. Seit einiger Zeit ist ja der Trend erkennbar. Man hat an Haushaltsgeräten Displays, man hat Touchscreen-Felder. Für blinde Menschen oftmals sehr schwer. Da gibt es ja diese Innovation von Feelware, dass die Steuerung anders übernehmen über Sprachausgabe, Spracheingabe oder über taktile Knöpfe. Diesem Mangel im Design for All, gibt es da Innovationen, die wirksam sind, um die Problematik für Blinde und Sehbehinderte mit Touchscreens und entsprechenden Displays auszugleichen?
Also es gibt es zumindest auf der Ebene vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die haben sich zusammen mit dem Schweizerischen Zentralverband für Blinde, Sehbehinderte und den Österreichern zusammengetan zu einer Arbeitsgruppe, um überhaupt erstmal Bedingungen zu erarbeiten, was getan werden müsste, damit ein Haushaltsgerät barrierefrei ist. Und man war ja da auch schon auf der IFA und wird das auch weiterhin machen und wird sicherlich dann auch Hersteller weiter ansprechen. Aber grundsätzlich, ja, viel hat sich da leider bisher einfach nicht getan. Man bräuchte halt viel, viel mehr Normen, denke ich mal, seitens der EU, dass eben Geräte barrierefrei bedienbar sind, weil ja, es gibt immer wieder mal gute Beispiele, aber letztendlich setzen halt doch sehr viele immer noch auf den Touchscreen und sagen, das würde der Markt so verlangen. Ja, wenn man sich manchmal in den Märkten umhört oder auch so unter auch sehenden Bekannten, hat man nicht so das Gefühl, dass jeder unbedingt scharf drauf ist, einen Kühlschrank mit Touchbedienung zu haben. Aber ja, es ist immer noch leider ein bisschen schwierig und ich weiß nicht, ob wir allein durch freiwilliges freundlich bitten und fragen bei den Herstellern, ob wir da wirklich weit kommen und irgendwann die Geräte wirklich bedienbar sind.
Machen wir mal zum Schluss einen Wurf. Was hat Sie persönlich am meisten aus den Schuhen gehoben und begeistert? Und welchen Trend sehen Sie?
Ja, also der Trend grundsätzlich, dass trotz aller Barrieren, dass viele Geräte doch immer zugänglicher werden oder auch mehr mit Braille-Technik verschmelzen. Es gibt ja immer mehr Braille-Zeilen, die direkt mit Android laufen, sodass ich mir da auch Google-Apps runterladen kann. Es gab jetzt eine Braille-Zeile, die eine Dockingstation hat, wo ich mein iPhone einstecken kann und dann auch nochmal mehr Möglichkeiten habe, mein iPhone als Gehirn der Braille-Zeile, sage ich mal, zu nutzen. Also hier haben wir schon immer mehr Zugänglichkeit von Mainstream-Technologien und Verschmelzung bei den Produkten. Ansonsten, ja, also dieses Hinderniswarnsystem, was auf Kameras basiert, habe ich mir schon lange mal überlegt. Das wäre doch eigentlich toll, wenn wir die ganze Technik, die in irgendeinem Tesla verbaut ist, wenn wir die auch nutzen könnten für die Navigation. Wenn ein Auto heute schon Verkehrsschilder erkennen kann oder ob da ein Kind auf die Straße rennt, warum sollen wir das nicht auch als blinde Sehbehinderte irgendwie nutzen können? Ja, ich denke mal, da braucht es immer viel Rechenleistung, viel Akkupower. Da ist natürlich ein Auto ganz anders ausgestattet, aber wenn da die Technik noch weitergeht, sich weiter miniaturisiert und noch mehr Firmen auf den Zug aufspringen, dann werden wir da unter Umständen wahrscheinlich immer noch unseren Stock brauchen, weil das einfach doch nochmal mehr Sicherheit bietet. Aber diese Hinderniswarner, die einfach nur einen Strahl aussenden und wenn was reflektiert wird, wird Alarm gegeben, egal ob das jetzt wirklich ein Hindernis ist oder nicht. Ich glaube, das gehört dann bald der Vergangenheit an. Und ansonsten denke ich halt, wir müssen immer noch schauen, dass wir in der Barrierefreiheit auch im Internet weiterkommen. Ich bekomme es auch selbst auf meiner Arbeitsstelle mit. Es gibt immer mehr Anwendungen, die im Browser laufen, immer mehr Systeme, wo ich mich einloggen kann und irgendwas machen muss. Und das ist oftmals zwar dann tatsächlich barrierefrei, Aber selbst wenn es barrierefrei ist, heißt es noch lange nicht, dass ich damit dann genauso schnell zum Ziel komme wie ein Sehender. Also ich glaube, fast in Zukunft wird noch viel mehr davon abhängen, wie gut Software zugänglich ist und wie wir uns die so einrichten, dass wir damit gut klarkommen. Ich denke mal, im Bereich Hardware ist jetzt einfach viel auch schon ausentwickelt und wahrscheinlich sehen die Braillezeilen in 10 Jahren mehr oder weniger immer noch so aus wie heute.
Das Programm der SightCity beinhaltet ja auch sehr viele Vorträge, Workshops. Gibt es da eine Tendenz? Haben Sie interessante Sachen wahrnehmen können? Viele Sachen sind ja auch nach der SightCity im Internet noch als Stream verfügbar. Was lohnt sich? Wo lohnt es sich hineinzublicken?
Es gab natürlich einerseits das Programm vom Forum der SightCity und andererseits konnten auch die Hersteller Vorträge machen. Gab es auch extra 3 Videostudios. Und ehrlich gesagt, ich war dann doch immer eher so in den Hallen unterwegs, habe lieber Sachen direkt angefühlt, als mich da eine Stunde berieseln zu lassen. Letztendlich kann man da ja dann doch vieles nicht ausprobieren und auch so das SightCity-Programm, es ähnelt sich für meine Begriffe zumindest dann doch jedes Jahr immer sehr stark und ich habe da jetzt eigentlich nichts Herausragendes entdecken können.
Wer mehr wissen möchte, es gibt ja auch entsprechende Podcasts zum Thema Technik für blinde, sehbehinderte Menschen. Sie machen ja selber auch einen. Vielleicht nochmal ein kleiner Tipp dazu.
Ja, also ich war an allen 3 Tagen auf der SightCity unterwegs und habe dort eben wieder versucht, so die Highlights und Trends und Meinungen einzufangen. Und es sind auch tatsächlich fast 50 Interviews entstanden, also wirklich sensationell viele. So viel waren es vorher noch nie. Gut, es war auch in Nürnberg vorher noch eine Hilfsmittelausstellung, wo ich auch einige einsammeln konnte. Jedenfalls, man kann sich natürlich informieren, einmal auf den Webseiten der SightCity. Da gibt es dann auch einen Link zum YouTube-Kanal, wo man auch einige Messevorträge nochmal anschauen kann. Und ja, meinen Podcast, der heißt SightViews, also wie die SightCity geschrieben und dann eben Views dran, so eine Mischung aus SightCity und Interviews. Den findet man unter dem Namen in den gängigen Podcast-Apps oder man kann auch auf sightviews.de beziehungsweise, wem das zu kompliziert ist, hilfsmitteltester.de klicken. Da findet man die Beiträge auch nochmal auf einer Webseite zum Runterladen und Streamen.
Herzlichen Dank für die Einschätzung der diesjährigen SightCity in Frankfurt. Christian Stahlberg, Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenverband BBSB. Ganz herzlichen Dank, Herr Stahlberg.
Ja, gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank.
Christian Stahlberg, Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund BBSB, empfiehlt für mehr Info die Seiten der SightCity unter www.sightcity.de und sehr informativ sein Podcast SightViews, zu dem es mehr Infos gibt unter www.sightviews.de. Ein barrierefreies Internetportal, in dem alle barrierefrei gestalteten Wohnungen aufgelistet sind und sich so den Interessenten darstellen. Was für ein Traum! Und kostenlos auch noch dazu, für alle, die barrierefreien Wohnraum einstellen wollen, wie auch suchen. Nicht nur ein Traum, sondern Realität. Am 22. Juni 2021, vor gut 2 Jahren also, gab's den Buzzer zu hören.
Ah, da steht's!
Und die Seite www.adira.de ging online. Damals mit dabei und erfreut Niedersachsens Bauminister Olaf Lies, SPD.
Wir diskutieren ganz viel im öffentlichen Raum über Barrierefreiheit. Wir machen das bei Sport, bei Arbeit, bei ÖPNV. Aber wir merken, dass das, was nicht im öffentlichen Raum in großer Zahl stattfindet, nämlich das Wohnen, dass wir da noch erhebliche Defizite haben. Und deswegen ist diese Plattform genau die Grundlage, dass wir die, die eigentlich barrierefreien Wohnraum anbieten, auch mit denen zusammenbringen, die barrierefreien Wohnraum suchen.
Als Initiator hatte sich der damalige BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange um eine Förderung von 1 Million Euro über 5 Jahre verteilt verdient gemacht und das Projekt angestoßen.
Damit wir dieses Projekt von März 20 bis Ende Februar 25 in Gang bringen können. Und das Projekt ist natürlich so angelegt, dass es hinterher auch weitergehen soll, dass alle barrierefreien Wohnungen und rollstuhlgerechten Wohnungen wirklich auflaufen in dem Portal und dass wir weit über die Grenzen Niedersachsen hinaus erfolgreich am Markt sind.
Für den SOVD als Projektpartner erklärte dessen Geschäftsführer Dirk Swienke,
Na, Barrierefreiheit ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich finde, da haben wir noch ganz viele Aspekte vor uns, die wir berücksichtigen müssen. Das Wohnen ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wir haben ja ganz viele Mitglieder, die auch Beeinträchtigungen haben. Denen wollen wir helfen. Wir merken in der Beratungslandschaft, dass das unheimlich anzieht. Und deswegen bin ich froh, dankbar und stolz dabei zu sein.
Und als Vertreter der Wohnungswirtschaft betonte Meravis-Geschäftsführer Matthias Herter den Aspekt, dass barrierefreier Wohnraum immerhin allen dienlich sei.
Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich mein E-Bike aus dem Bürogebäude tragen soll, also bei den Temperaturen geht das nicht. Und deswegen ist es schon gut, wenn man die richtigen Aufzüge hat, wenn sich Türen theoretisch automatisch öffnen. Durch Digitalisierung ist das ja alles möglich.
Realisiert hatte das Portal die IT-Agentur Holisticon und die Agentur Neuwerts flankierte mit einer ersten Werbekampagne. Motto: Mein Arbeitsplatz ist rollstuhlgerecht, meine Wohnung jetzt auch. Alles in allem also beste Voraussetzungen für einen Bombenerfolg. Doch dann, darf man sagen, wurde es etwas stiller um das Projekt. Die Wohnungswirtschaft beklagte, dass man jede barrierefreie Wohnung per Hand auf der Seite einpflegen und sich auch noch mit einem Kriterienkatalog befassen musste, um dann eine garantiert barrierefreie Wohnung auf der Seite im Angebot zu haben. Es musste also eine neue Schnittstelle her, um den Vorgang zu automatisieren. Doch es erschien den Anbietenden wohl immer noch ein wenig zu kompliziert. Nach nunmehr bald 2 Jahren soll aber erneut der Buzzer brummen und das Portal mit gemildertem Kriterienkatalog sowie automatischer Übernahme der Wohnungen aus den Daten der anbietenden Wohnungswirtschaft zu neuen Höhenflügen ansetzen.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Ihr BVN Radio hat nun mit dem Projektleiter des Wohnungsportals adira.de beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen gesprochen und Malte Gärtner erklärte, wie einfach es geht, mit adira.de barrierefreien Wohnraum zu suchen oder anzubieten. Man registriert sich zunächst auf dem Portal mit E-Mail-Adresse und Passwort. Anschließend klickt man sich durch und gibt die gewünschten Angaben ein, wie bei anderen Immobilienportalen auch.
Ich gehe also oben direkt in der Kopfleiste auf Suchen, habe dann meine Suchmaske, in der ich eingeben kann, suche ich barrierefrei oder suche ich rollstuhlgerecht, wobei barrierefrei immer auch die Rollstuhlgerechten mitmeint und nur rollstuhlgerecht spezifischer ist, kann danach Ort eingeben, die Fläche, die ich suche, die Anzahl der Räume und die Grundmiete und klicke dann auf Suchen. Anschließend bekomme ich die Auswahl der Sortierung, möchte ich die neuesten Angebote sehen, die Grundmiete, die Fläche oder die Räume und im Anschluss daran sämtliche Wohnungen, die diesen Kriterien entsprechen.
Dann gibt es noch eine Besonderheit. Wurden alle wichtigen Angaben zur Barrierefreiheit gemacht, findet sich das Angebot unter dem Punkt geprüft.
Eine Besonderheit in der Suchmaske ist die Angabe, ob ich sämtliche Angebote ansehen möchte oder nur geprüfte Angebote. Geprüfte Angebote bedeutet, dass sämtliche Kriterien, die für Barrierefreiheit respektive Rollstuhlgerechtigkeit wesentlich sind, angegeben wurden. Das betrifft Angaben wie die Zugangsbreite des Aufzugs, die Breite der Wohnungswege, Fläche in Räumen und so weiter.
Dabei ist rollstuhlgerecht eine Sonderform der Barrierefreiheit.
Sämtliche rollstuhlgerechten Wohnungen sind auch barrierefrei gebaut. Insofern ist rollstuhlgerecht eine Art barrierefrei Plus. Ich habe größere Bewegungsflächen, ich habe weitere Türbreiten, damit ich überall mit dem Rollstuhl durchkomme.
Bauliche Veränderungen für sehsinneseingeschränkte Menschen wie Kontraste bei den Türen sind hier nicht speziell angegeben, da sie baulich auch nachträglich veränderbar sind.
Was wir abfragen an Kriterien, sind in allererster Linie Dinge, die direkt beim Bau berücksichtigt werden müssen, weil ich schlicht einen Flur nicht breiter kriege, wenn die Wohnung erstmal gebaut ist.
Das Ergebnis nach Eingabe der Suchkriterien ist eine Liste mit den hierunter gefundenen Wohnungen. Das Anbieten einer Wohnung ist ebenso einfach. Man meldet sich mit dem registrierten Benutzernamen an.
Und habe dann eine Übersicht all meiner Angebote bereits sowie den Button Wohnung erstellen.
Gebe ich das Kriterium geprüft ein, ist die Maske hinsichtlich der Angaben zum angebotenen Wohnraum etwas umfangreicher.
Sobald ich geprüft wähle, werden sämtliche Kriterien für Barrierefreiheit respektive Rollstuhlgerechtigkeit einzeln abgeprüft. Und wenn alle Angaben meiner gewählten Kategorie korrekt angegeben sind, erhalte ich ein zusätzliches Geprüftsiegel. Da sind wir wieder bei dem, was wir gerade in der Suche gesehen haben, nämlich dass ich dann die Möglichkeit habe, mir auch nur dies anzeigen zu lassen, weil ich nochmal sicherer gehen kann, dass die Wohnung tatsächlich all meinen Anforderungen entspricht.
Natürlich sind auch Bilder der Wohnungen hochladbar. Der professionelle Anbieter kann dabei seit jüngster Zeit eine eigens eingerichtete Schnittstelle nutzen, mit der Daten aus der Vermietsoftware direkt an adira.de übermittelt werden können.
Die Eingabe einer Wohnung dauert mit Angabe sämtlicher Kriterien, wenn sie mir vorliegt, wahrscheinlich um die 10 Minuten. Das sind die Angaben, die ich in anderen Portalen auch mache. Wir können einmal durchgehen. Zunächst kommt die Adresse, die ich angebe, wobei ich mir aussuchen kann, ob ich sie anzeigen lasse oder nicht. Eine Beschreibung mit Bildern und Übersicht. Die wesentliche Auswahl, ob die Wohnung barrierefrei oder sogar rollstuhlgerecht ist. Ich kann den Wohnungsberechtigungsschein angeben und ob Assistenzhunde erlaubt sind oder nicht oder nach Vereinbarung. Die Maße der Wohnung, also Wohnflächenanzahl der Zimmer etc. Ein Grundriss kann hochgeladen werden, die Kosten und damit sind wir in den Basisdaten fertig.
Spezielle Angaben zur Barrierefreiheit können dann anschließend über adira.de ergänzt werden.
Ist ein Aufzug vorhanden oder nicht? Auch das ist auf anderen Portalen sicherlich noch der Fall. Bei uns wird aber auch die Zugangsbreite abgefragt, das ist sonst sicherlich eher nicht der Fall. Genauso wie die Fläche vor dem Aufzug, die wesentlich ist, ob eine Sprachausgabe vorhanden ist oder nicht. Das wiederum ist etwas, was für blinde Menschen wesentlich ist. Sind die Wege mit dem Rollstuhl befahrbar? Ist der Zugang zur Wohnung ohne Stufen oder Schwellen möglich? Und falls nein, sind Rampen vorhanden?
Mit der Auswahl geprüft, kann die Wohnung noch zielgerichteter angeboten werden. Vorteil für Nutzer von adira.de.
Also ob ein Rollstuhlstellplatz vorhanden ist in der Wohnung, die Durchgangsbreite der Türen, die Höhe der Türgriffe, Höhe der Fenstergriffe, Unterfahrbarkeit der Küchenschränke, die Sanitärausstattung mit diversen Haltegriffen, die für Rollstuhlfahrer wesentlich sind, die Bewegungsflächen in verschiedenen Räumen, um barrierefrei zu sein, mindestens 1,20x1,20 und für Rollstuhlfahrer 1,50x1,50. Und so weiter. Auch hier bekomme ich jetzt erstmal eine Fehlermeldung, weil ich eben geprüft gewählt habe und das Portal dann verlangt, dass ich all diese Angaben auch nachtrage. Das ist nicht der Fall, wenn ich ungeprüft wähle, dann wird meine Wohnung veröffentlicht, egal wie viele dieser Angaben ich getätigt habe.
Wobei man dann als Nachfragender aber sehen könnte, welche Kriterien im Hinblick auf Barrierefreiheit oder Rollstuhlgerechtigkeit wichtig sind und ob die Wohnung sie nun erfüllt oder eben nicht. Fasst man es zusammen, erfüllt www.adira.de jeden Traum von Anbietern wie Nachfragern barrierefreien Wohnraumes.
Adira.de ist die erste und einzige barrierefreie Plattform für barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnraum. Das heißt, sowohl die Plattform selbst ist barrierefrei, was gerade für blinde Menschen ganz wesentlich ist. In dem Fall bedeutet das beispielsweise Screenreader-Fähigkeit und Tab-Optimierung. Das heißt, ich kann mich ganz easy durchsteppen, auch wenn ich nicht sehe. Auf der anderen Seite sind sämtliche Wohnungen barrierefrei oder sogar rollstuhlgerecht, was im Prinzip eine noch ausgeweitete Barrierefreiheit ist. Das ist bei keinem anderen Portal der Fall. Gleichzeitig sind wir genauso einfach zu bedienen wie jedes andere Portal und zwar seit 2 Monaten, nämlich seitdem wir unsere Schnittstelle integriert haben, die eine automatisierte Veröffentlichung aus den Vermarktungssoftwaren zulässt und wir sind kostenlos. Das ist auch etwas, was wir sämtlichen anderen Immobilienportalen voraus haben.
Also, wenn barrierefreier Wohnraum anzubieten oder zu suchen ist, wäre die Lösung ganz einfach. www.adira.de.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30 559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.